Marketing und Werbung leben von Veränderung. Doch wie können wir ganz frische Impulse bekommen, um unsere Marketingpraxis zu beflügeln? Für alle, die einen ganz anderen, inspirierenden Blick auf Marketing und Werbung werfen möchten, ist Dr. Hugos Marketingmonokel der unterhaltsame Marketing-Podcast der Technischen Hochschule Aschaffenburg.
Mögen Sie Picasso oder Miro? Gerhard Richter? Nein? Ja? Wissen Sie was? Ganz egal, ob Sie die Werke dieser Künstler mögen oder nicht, wenn ein bekanntes Kunstwerk mit einer Marke verbunden wird, dann werden Sie diese Marke tendenziell besser beurteilen und favorisieren. Kaum zu glauben, ist aber so, zumindest wenn man dem sogenannten Art Infusion Effekt Glauben schenkt. Ja, Art Infusion, so heißt das wirklich, und dabei geht es eben um nichts anderes als darum, Marken mit Kunst zusammenzubringen, zu fusionieren und zu schauen, was dann passiert. Studien belegen eben, dass Kunst das Interesse an Marken erhöhen kann und das sogar unabhängig davon, ob uns das verwendete Kunstwerk gefällt oder nicht. Sie merken schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem Podcast geht es diesmal um die wundersame Verbindung von Marketing, Marken und Kunst. Eine hochspannende Verbindung, die meines Erachtens gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie sie eigentlich verdient. Daher wiederum genau ein Thema wie gemacht für unseren Podcast. Und damit recht herzlich willkommen zu unserer inzwischen ja 5. Folge von Dr. Hugos Marketing Monokel, dem Podcast der TH Aschaffenburg für alle, die sich für ungewöhnliche, skurrile, aber durchaus wirksame Ideen rund ums Marketing interessieren. Mein Name ist Oliver Hugo, ich bin Professor für Marketing, Medien- und Kommunikationsmanagement an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Warum wir diesen Podcast machen, ist ganz einfach. Wir begeistern uns für Marketing und wollen das ein Stück weit mit Ihnen teilen, indem wir witzige, ungewöhnliche Ideen aufwerfen, Impulse, Gedankenanstöße, Perspektiven liefern. Und wie machen wir das? Ganz einfach, indem wir eintauchen in die doch ziemlich voluminösen Schatzkammern der teilweise auch skurril anmutenden wissenschaftlichen Forschung. Und da in den Tiefen dieser Schatzkammern angeln wir uns dann ein Paper zu einem spannenden Thema, ziehen 3 Marketing-Ideen heraus und besprechen das Ganze mit einem Gast. Und heute als Gast mit dabei mein Kollege und Freund Benedikt Kämmerer. Benedikt, hallo, du warst das erste Mal schon dabei und schön, dass du heute in der 5. Folge uns wieder die Ehre gibst.
Ja, danke. Wie man wahrscheinlich an meiner Stimme hört, bin ich noch etwas erkältet, aber ich freue mich auf diesen Podcast mit dir und natürlich auch mit unseren Zuhörern.
Benedikt, du bist auch Professor an der TH Aschaffenburg, unterrichtest BWL und auch Marketing und Produktmanagement. Und als ich dich damals angesprochen habe auf diese Folge, hast du schon angekündigt, dass dich das Thema Kunst und Marketing ganz besonders anfasst. Warum eigentlich?
Ja, ich unterrichte ja nicht nur Marketing, sondern ich interessiere mich auch für Kunst, ziehe da viel Energie draus und mache auch im kleinen Rahmen selbst ein bisschen Kunst.
Ah ja, kann man deine Kunst auch sehen oder ist die nur privat?
Das ist eigentlich eher privat, aber wenn man so ab März, April in den Kunstautomaten von der Kunstgarage hier in Aschaffenburg 6 € einschmeißt, dann kann es passieren, dass man auch einen kleinen Druck von mir erhält.
Super, sehr schön. Da lohnt sich dann der Trip auf jeden Fall mal hin in die Kunstgarage. Sehr spannend. Also nehmen wir uns jetzt mal diese 2 Welten, Kunst und Marketing, ein wenig zur Brust. Und wenn man das tut, dann kann man da ganz schnell auf sehr, sehr unterschiedliche Meinungen stoßen. Und die reichen von, ja, das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun, Klammer auf, und sollte es auch nicht, bis hin zu, ja, da gibt's zahlreiche wichtige Verbindungen und Möglichkeiten, sich irgendwie gegenseitig zu helfen, zu beeinflussen. Ja, also in der ersteren Position, da gibt's vielleicht viele Künstlerinnen und Künstler, die sich so als ein bisschen distanzierte Betrachter der Welt sehen, die nur aus sich selbst heraus Neues schaffen möchten, kreativ sein wollen, nur dem eigenen Inneren, dem kreativen Ausdruck sozusagen verpflichtet, sonst nichts. Sicher denken manche Künstler so, wenn auch nicht alle.
Ja, es sind nicht nur Künstler, die so denken, sondern auch das Oberlandesgericht in Köln hat bei dem Versuch von Birkenstock, dass sie ihre Sandalendesigns als angewandte Kunst urheberrechtlich schützen können, das unter anderem mit dem Argument abgelehnt, dass Kunst zweckfrei sein muss und keine ökonomischen Ziele verfolgen will.
Ja, sehr spannend. Also das bringt uns natürlich dann auch, oder das berührt, ne, schon auch die Frage sozusagen, was ist denn Kunst überhaupt? Das ist eine hoch umstrittene Frage. Ich kann nicht vorstellen, dass es darauf überhaupt eine abschließende Antwort gibt. Benedikt, du bist ja selber künstlerisch tätig. Wie siehst du das? Gibt's für dich so etwas wie so einen Wesenskern künstlerischen Schaffens?
Ja, wie du schon gesagt hast, das ist viel diskutierte Frage, mit der ich mich natürlich auch selbst sehr schwer tue. Allerdings, Kunst ist für mich zuerst einmal eine schöpferische Umsetzung von einem Gedanken, einem Gefühl, vielleicht einer Beobachtung in eine konkrete Gestaltung. Und ich glaube, da, wo dann manchmal so die Grenze gezogen wird zwischen hoher Kunst und dem Rest, das ist dann vielleicht das, wie es im Duden so schön sagt, in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Also ob das in dieser Auseinandersetzung mit Natur und Welt geschieht oder eher spielerisch oder eher mit so einem Gebrauchsfokus wie im klassischen Produktdesign.
Ja, sehr interessant. Also in einem der Paper, das wir für den Podcast in Vorbereitung gelesen haben, da steht ein ganz schöner Ausspruch: Kunst ist das, was jemand als solche bezeichnet. Also das ist vermutlich unbestreitbar wahr irgendwo, aber in dieser Form eine unter Umständen auch etwas nutzlose Definition, würde ich fast meinen. Fürs Marketing vielleicht besser wäre sowas wie: Kunst ist das, was von Dritten auch als Kunst erkannt wird, oder?
Eigentlich nein, aber wenn man Kunst verkaufen will, dann ist es genau so.
Genau. Diese Frage ist kontrovers und diese Kontroverse ist auch nicht neu. Die hat auch eine lange Geschichte. Beziehung, Kunst, Marketing. Da kommt auch immer gleich die berühmte Frankfurter Schule ins Spiel oder man erinnert sich daran, Adorno, Horkheimer und so weiter, die ja auch diese Frage thematisiert haben. Ist es denn gut, wenn Kunst vor den Karren kommerzieller Zwecke gespannt wird? Was macht das dann mit dieser echten, der hohen Kunst? Und genauso wichtig, was macht es mit dem Publikum? Sollte die sogenannte hohe Kunst nicht, ja, vollkommen zweckfrei sein, sich primär an höheren Idealen orientieren, eben nicht am Geld verdienen?
Ja, das ist für mich ein bisschen zweischneidig. Also wenn wir Kunst als Sprechakt begreifen, der ja Zuhörer sucht, dann ist diese Kommerzialisierung vielleicht ein gutes Mittel, um möglichst viele Leute zu erreichen, möglichst viele Zuhörer für die eigene künstlerische Botschaft zu gewinnen. Andererseits sind wir natürlich auch brutal in unserem Selbstausdruck eingeschränkt, wenn wir unsere Kunst an den Bedürfnissen von anderen orientieren müssen und wir werden dadurch unfrei.
Ja, da gibt es eben Ambivalenz, ganz genau. Im Englischen würde man sagen, ist beides, ne? Ist irgendwie enabling, aber auch gleichzeitig constraining. Also das ermöglicht was, aber auf der anderen Seite schränkt es auch ein und ist dann eine zusätzliche Randbedingung. Ja, also der Kommerz ist ambivalent, vielschichtig in seiner Wirkung auf die Kunst. Aber ich denke, dass Kunst auch viel mit Kommerz zu tun hat, das muss man sich hier gar nicht ernsthaft fragen. Unbestreitbar ist, dass ein Teil des heutigen und auch des historischen künstlerischen Schaffens einen, ja, man kann nur sagen, gigantischen Markt hinter sich herzieht. Der Art Basel und UBS, Global Art Market Bericht, spricht davon, dass beispielsweise im Jahr 2023 sagenhafte 65 Milliarden Dollar am Kunstmarkt umgesetzt wurden. Eine ja schier unfassbare Summe. Und wenn man da jetzt noch Alltagskunst etc. hinzuzählen würde, dann fallen die Zahlen natürlich noch höher aus. Also da geht es um Geld, um sehr viel Geld. Und wenn Geld zu verdienen ist, dann hat das nicht nur was mit Wirtschaft und Kommerz, sondern im engeren Sinne auch ein bisschen was mit Vermarktung und Marketing zu tun. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, sie fragen sich dann vielleicht, warum hat das dann was mit Marketing zu tun? Weil wir im Marketing, das ist unsere Brille, ja, eben davon ausgehen, dass ein Tausch Ware, egal ob Kunst oder was anderes, gegen Geld nur dann stattfindet, wenn beide Seiten, Künstler und Käufer, einen Nutzen aus dem Tausch ziehen. Und wann ist das der Fall? Wann ziehen beide Seiten einen Nutzen aus dem Tausch? Ja, dann, wenn sie dadurch wichtige Bedürfnisse befriedigen können. Und dann entsteht Wohlfahrt, dann kommt es zu einer gefühlten Besserstellung beider Seiten, so zumindest die klassische Theorie. Und eine ja ganz wichtige und, wie ich finde, auch durchaus tiefsinnige Parallele zwischen Marken und Kunst wird in einem Aufsatz des von mir geschätzten Konsumphilosophen, ja, das gibt's wirklich, Wolfgang Ulrich, beschrieben. Die Quelle übrigens natürlich wie immer in den Shownotes. Und diese Parallele, die der Ulrich da beschreibt, ist besonders wichtig, wenn wir uns in gesättigten Märkten bewegen. Gesättigt sind die Märkte dann, wenn die Konkurrenzprodukte im Hinblick auf die Grundfunktionen stark austauschbar sind. Und das trifft ja heute auf die meisten Märkte und Marken zu. Worauf kommt es dann an? Was gibt in einem gesättigten Markt dann den Ausschlag für den Kauf bestimmter Produkte und Marken? Nicht selten eben Träume, innere Bilder, Ideen, Persönlichkeitsmerkmale, andere Assoziationen, die mit dem Produkt verbunden werden, die aber nicht unbedingt viel mit dem technisch-funktionalen Grundnutzen eines Produkts zu tun haben. Und da liegt eben eine ganz wichtige Verbindung zur Kunst. Denn das tun laut Ulrich eben Künstler auch. Sie verkaufen eigentlich, und ich sage das in Anführungszeichen, nur Ideen und Träume. Da ist ja wenig technisch-funktionaler Nutzen, wenn man so will, es sei denn, man zählt die optische Verschönerung von Wohnraum dazu. Aber das würde wohl nur selten die hohen Preise, die Kunst erzielen kann, erklären. Also Künstlerinnen und Künstler verkaufen Ideen, viele erfolgreiche Marken auch. Und da gibt's die Aussage von berühmten Werbern Jung von Matt, die sagen, Nike does not sell shoes, but dreams, perceptions and ideas. Ne? Auch schon das Motto, just do it, ist ja so ein Traum, eine Wahrnehmung, eine Idee. Eigentlich doch kaum zu unterscheiden von einer Idee, die von Künstlern kommen könnte, oder?
Ja, hier stimme ich dir absolut zu, denn in einer Zeit, in der die technische Leistungsfähigkeit vieler Produkte die eigentlichen funktionalen Bedürfnisse der Kunden weit übersteigt, kommt es dann zunehmend eigentlich auf das Gefühl an und nicht mehr auf die Funktion. Denn zum Beispiel, egal ob eine Bosch oder Kenwood Küchenmaschine jetzt besser ist, die KitchenAid ist gut genug für die Alltagsbedürfnisse und ist dann eben eine Design- und Lifestyle-Ikone, die sich eben über Jahrzehnte in unserem Bewusstsein verankert hat.
Ganz genau. Und da kommt eben auch, ja, gerade wenn man das Beispiel KitchenAid zum Beispiel, auch dieses Thema Ästhetik, Designsprache besonders ins Spiel. Und das ist ja in der Kunst ebenfalls sehr zentral. Viele erfolgreiche Künstlerinnen entwickeln im Laufe der Zeit einen ganz eigenen Stil oder auch über die Jahre hinweg vielleicht verschiedene Stilrichtungen und so auch Marken. Ne, gefällt uns das Design des neuen Golf besser oder die des Peugeot? Mögen wir den Stil von Levi's lieber als jenen von Diesel oder Guess? Und im Fall von Apple, das ist ganz interessant, glaube ich, kann man ganz gut nachvollziehen, da haben wir irgendwie deutlich beides, nämlich einen starken Traum, eine starke Idee, so dieses Think Different, in Verbindung mit einer ganz besonderen Ästhetik der Produkte. Und das Ergebnis ist ja bekannt, eine recht starke mentale Präsenz bei den manchmal auch als jüngeren bezeichneten Fans dieser Marke. Spannend ist dann natürlich die Frage, warum spricht uns diese Ästhetik und dieser Traum mehr an als andere? Woher kommt das dann im Einzelfall?
Ja, ich denke, das kommt aus unserer individuellen Lebens- und Erfahrungswelt. Und dessen müssen wir uns im Marketing wirklich immer bewusst sein. Also diesen Markentraum, den der Kunde hat, das ist nicht unbedingt der, den wir als Unternehmen ausgesendet haben, sondern der Kunde, der baut eigentlich mit an diesem Traum. Also er übersetzt die Stimuli, die wir ihm anbieten, in seine eigene Bedeutungswelt. Und dieses Markenimage, das dann am Schluss resultiert, das ist eine Co-Kreation zwischen Absender und Empfänger.
Ganz genau. Also dieses Thema Co-Kreation ist super wichtig. Wir sollten Kundinnen und Kunden eben nicht als passive Empfänger nur betrachten, sondern eben als Menschen, die eigene Bedeutung aus den Produkten ziehen und diese durchaus auch abändern, sodass sie in ihren Bedeutungsrahmen hineinpassen. Ja, dann kommen wir zu dem Paper, das wir heute mitgebracht haben. Geschrieben wurde das von Carsten Baumgart aus Berlin als Einleitung eines Special Issue. Welches Journal? Das war das sogenannte Journal of Product and Brand Management aus dem Jahr 2018, 27.3, Quelle wiederum in den Shownotes. Und in dieser Ausgabe, in diesem Special Issue, gibt es mehrere Veröffentlichungen, die sich mit der Verbindung Kunst und Marketing befassen. Und Carsten Baumgart spannt da eingangs, wie man das eben auch so macht in der Einleitung für so ein Special Issue, einen großen Bogen und weist auf insgesamt vier Bereiche, vier interessante Brücken hin, die beiden Welten Kunst und Marketing miteinander verbinden. Und die will ich gerade mal kurz auflisten. Erstens, Inspiration. Die beiden Welten können sich gegenseitig inspirieren. Marketing kann Ideen der Kunst übernehmen und umgekehrt kann sich die Welt der Kunst beim Marketing bedienen. Zweitens, Insights. Für mich ein ganz besonders spannender Bereich, nämlich Marketing kann Kunst nutzen, um Marktforschung zu betreiben. Ja, kunstbasierte Forschung nennt sich dieser Ansatz manchmal, ist ein bisschen Avantgarde, aber spannend, wenn man mich fragt, und ein Bereich, der teilweise auch von qualitativ orientierten Marktforscherinnen und Marktforschern genutzt wird. Da könnte eine Aufgabe an die Probanden zum Beispiel lauten, gestalten Sie eine Collage, die zum Ausdruck bringt, wofür die Marke PlayStation für Sie steht. Oder nutzen Sie Ton und Knete, um darzustellen, wie Sie die Marke BMW wahrnehmen. Die dritte Brücke oder die dritte Verbindung, die Baumgart identifiziert, ist Identität. Und das ist die Frage, wie wirkt sich Kunst auf die Identität von Marken und Unternehmen aus? Und die Bandbreite der Anwendungen in diesem Bereich reicht dann vom Change Management bis hin zur Unternehmenskultur und zum Corporate Identity. Kunst wird dann hier auch Mittel der Intervention, um kulturelle Veränderungen zum Beispiel in Organisationen zu unterstützen. Ich selbst habe da mal eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Ich habe mal in einem großen Unternehmen gearbeitet. Da hat ein Coach einen Mangel an Selbstwertgefühl in der Belegschaft und im Büro diagnostiziert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlten sich nicht gesehen. Auch so ein Motivationsproblem. Und eine der vielen Maßnahmen, es gab auch noch andere, die dann ergriffen wurde, war auf freiwilliger Basis natürlich, dass künstlerisch sehr anspruchsvolle, große Fotografien der Mitarbeiter gemacht und direkt in den Büros großflächig aufgehängt wurden. So, das war ein sehr deutliches Zeichen der Wertschätzung und als Erinnerung gedacht an den Selbstwert, wenn man so will. Die Botschaft war ganz klar, du bist es, auf dich kommt's an. Und die vierte Brücke, die Baumgart identifiziert, ist das Image. Das ist aus Sicht des Autors die größte und wichtigste Brücke. Und da geht's um die Frage, wie wirkt sich der Einbau von Kunst in Marketingmaßnahmen aus? Wie verändert sich dadurch beispielsweise das Image einer Marke? Und da gibt es dann wiederum natürlich viele Verbindungen zur Vermarktung von Luxusgütern unter anderem.
Ja, Luxus ist letztendlich ein Gefühl und Kunst löst Gefühle aus.
Richtig. Und diese Gefühle übertragen sich ja dann auch auf die Marke oder das Produkt. Und das macht ja auch diesen interessanten Art-Infusion-Effekt, von dem ich eingangs berichtet habe, ein bisschen verständlich. Vielleicht erzähle ich gerade mal, wie das Experiment, mit dem der Effekt erkannt wurde, aussah. Im Prinzip haben die Forscher Seife genommen und diese einmal mit einem bekannten Kunstwerk beklebt, das die Probanden mochten, und ein anderes Mal mit einem bekannten Kunstwerk, das die Probanden nicht mochten. Und um einen Vergleich zu haben, hat man in einer dritten Variante auch ein ganz normales Foto genommen und auf die Seife geklebt. Also kein Kunstwerk, sondern ein einfaches Foto. So hatte man drei Stimuli: Seife mit positiver Kunst, Seife mit negativer Kunst und Seife ohne Kunst. Und das erstaunliche Ergebnis war, selbst die negative, also nicht gemochte Kunst, führte zu einer besseren Bewertung der Seife durch die Probanden. Also ganz spannend. Warum? Vermutlich, weil die Nutzung eines bekannten Kunstwerks eben ein Signal liefert, das etwas über den Status der Seife als Qualität oder Luxusprodukt aussagt und somit letztlich auch hilfreiche Gefühle hervorruft.
Ja, und das ist noch wichtiger bei Produkten wie Seife, dessen Qualität wir eigentlich zum Kaufzeitpunkt im Vorhinein nicht wirklich genau beurteilen können.
Richtig, ganz genau. Und natürlich auch ein sehr gesättigter Markt, kann man noch dazu sagen, wenn man das Thema von vorhin hier auch nochmal einbinden kann. Benedikt, wenn du dir von diesen vier Brücken, die der Carsten Baumgart da ermittelt hat, eine aussuchen müsstest, beispielsweise für Forschung oder eigene Anwendungen, mit welcher würdest du dich denn da am liebsten beschäftigen?
Ja, da geht's mir eigentlich wie dir. Am spannendsten für mich ist sicher die Brücke 2. Also Künstler, die als Avantgarde gesellschaftliche Trends vorwegnehmen oder zumindest vielleicht manchmal vorspüren können.
Damit kommen wir auch schon zu den drei Marketing-Ideen, die wir aus dem Paper ziehen. Marketing-Idee Nummer 1. Kunst schafft ideelle Werte und in gesättigten Märkten müssen Marken das auch tun, um sich erfolgreich zu differenzieren. Daraus folgt, Marken können von Künstlern lernen, wie man kreativ Ideen und Räume erschafft, die wichtige Bedürfnisse von Konsumenten berühren und dann zu einem hohen Zusatznutzen führen. Also von der Kunst, von Künstlerinnen und Künstlern lernen. Marketing-Idee Nummer 2. Die Welt der Kunst als Seismograph benutzen, um Trends in der kulturellen Landschaft zu verstehen und davon zu profitieren. Also kulturelle Trends, wann entstehen die? Die entstehen, wenn ein Nerv der Gesellschaft getroffen wurde, bewusst oder unbewusst. Und für Marketing natürlich von erheblicher Bedeutung, früh zu verstehen, wie sich das auf das Lebensgefühl der Verbraucher auswirkt, beziehungsweise wie sich das Lebensgefühl da verändert, was man tun kann, um sich auf diese Veränderung einzustellen. Also, liebe Marketinginteressierte, öfters mal ins Museum gehen, öfter mal Street Art anschauen, öfter mal drüber nachdenken, warum bestimmte Künstlerinnen in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen gerade besonders angesagt sind und was das eigentlich bedeutet. Marketing-Idee Nummer 3. Den Art-Infusion-Effekt benutzen. Wenn man die Mittel dazu hat, Klammer auf, und das ist sicher nicht immer selbstverständlich, Klammer zu, dann kann es sich lohnen, bekannte Kunstwerke mit den eigenen Marken zu verbinden. Das kann, wie die Forschung dazu zeigt, zu einer Verbesserung der Bewertung der eigenen Marken führen. Also auf jeden Fall etwas, über das man nachdenken kann.
Ja, und wenn man die Mittel nicht dazu hat, dann kann man es ja auch einfach mal mit unbekannteren Kunstwerken oder Künstlern probieren.
Auf jeden Fall. Und vielleicht werden die ja dann auch berühmt dadurch. Das kann ja auch passieren. Genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ganz herzlichen Dank, lieber Benedikt, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht.
Ja, und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wenn Sie Anregungen und Ideen haben, auch zu Themen, gerne jederzeit melden. Wir freuen uns sehr darauf, von Ihnen zu hören. Wir sind noch am Überlegen, ob wir den Podcast fortsetzen und wenn ja, in welcher Form. Also freue ich mich ganz besonders über Ihre Meinung dazu. So, Benedikt, jetzt haben wir doch eine ganze Zeit lang über Kunst und Marketing gesprochen. Gibt's irgendwas, was irgendwie fehlt, was wir vielleicht noch hätten vertiefen können an der Stelle?
Ja, vielleicht nur zwei kurze Anmerkungen für die Leute, die sich vielleicht schon mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Einerseits haben wir uns natürlich bewusst um das ganze Thema Kunstmarkt als Steuersparmodell, das haben wir bewusst ausgelassen. Das ist nicht unser Thema, auch wenn das natürlich selbstverständlich hier auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht höchst interessante Effekte gibt. Aber da haben wir uns bewusst rausgehalten. Und aus persönlicher Sicht einfach nochmal bei allen Überschneidungsbereichen, die es sicher zwischen Kunst und Marketing gibt, finde ich es auch wichtig, dass es marketingfreie Zonen in der Kunst gibt und dass es die auch weitergibt. Denn wie Schönberg so schön sagt, Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen. Irgendwo ist bei Kunst auch oft ein Drang am Werk, der sich manchmal auch weniger um das Publikum, um die Bedürfnisbefriedigung anderer schert.
Sehr schön. Ja, dem kann man nur beipflichten. Und in diesem Sinne dann herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.